Thomas stand auf und ging. Ein Mann verschwindet, er verlässt seine Familie. Das passiert aus dem Nichts, denn die Familie, Mann, Frau, zwei Kinder, kommt aus dem Urlaub zurück und eigentlich ist alles gut. Doch dann das. Während Astrid, die Frau, abends nach den Kindern schaut, steht er auf, verlässt die Terrasse und geht fort. Ohne Gepäck, ohne Plan, einfach geradeaus. Es war ihm, als habe er das Gravitationsfeld des Dorfes verlassen und bewege sich ungebremst durch den Raum hinein in das unerforschte Gebiet der Nacht, heißt es in dem neuen Roman von Peter Stamm mit dem Titel Weit über das Land. Der Autor Peter Stamm ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
Es ist gar nicht so einfach zu sagen, warum Thomas aufsteht und geht. Also der ganz einfache Familienüberdruss, das ist es nicht, oder?
Nein, auf keinen Fall. Das war mir ganz wichtig. Das wäre ja eine banale Geschichte gewesen. Einfach einer, der geht, weil er sich mit seiner Frau nicht mehr verträgt. Er hat eigentlich keinen Grund. Also die Beziehung funktioniert. Er liebt seine Kinder, ist in einer guten Situation beruflich. Ja, er hat eigentlich keinen Grund.
Er hat keinen Grund. Also zwei Kinder, Haus, Hobbys, er spielt Volleyball. Na, vielleicht ist es die große Langeweile, die Melancholie der Ankunft. Nichts passiert mehr. Das wären zum Beispiel Motive, die für Thomas zutreffen könnten. Aber das wären jetzt auch wieder zu viele Klischees. Darum geht es in Ihrem Roman nicht. Was ist der Motor der Handlung?
Also ich habe mir dann selber auch später überlegt, warum geht er eigentlich? Und für mich war es, glaube ich, so ein bisschen die Idee, dass er die Zeit anhalten will damit, dass er irgendwie sich vor dem Vergehen der Zeit fürchtet. In meinen Büchern ist ja der Alltag nie was Schreckliches. Es ist nie so, dass die Leute sich vor dem Alltag fürchten, sondern im Gegenteil, sich danach sehnen. Und weil er natürlich merkt, die Familie wird irgendwann auseinanderfallen, die Kinder werden älter, die werden aus dem Haus gehen, er oder seine Frau wird sterben, hält er in gewissem Sinn die Zeit an, indem er geht. Natürlich eine hilflose Art, das zu machen, aber es ist eine Möglichkeit.
Sie beschreiben das dann auch sehr schön, wie Thomas dann wandert, immer weitergeht, weiter fort. Und das hat jetzt auch mit Zeitanhalten zu tun, diese einigen glücklichen Momente der Allgegenwärtigkeit in der Einsamkeit der Natur. Aber trotzdem bleibt für ihn immer diese Lücke. Es war die Ratlosigkeit des Besitzenden, der merkt, dass kein Gegenstand seine Wünsche befriedigen, sie ersetzen kann. Was wünscht er sich? Die Zeit anzuhalten?
Ich glaube schon, ja. Und als ich meine Bamberger Poetikvorlesung schrieb, kam ich eigentlich erst drauf, dass das in meinen Büchern fast immer darum geht. Es geht immer darum, auch durch Fiktion oder durch Erinnerung die Zeit anzuhalten. Oder auch Literatur. Ich meine, Literatur ist ja auch eine Form, die Zeit anzuhalten und in gewissem Sinn einen Zustand zu beschreiben, der gefangen ist in dem Buch und nicht mehr sich entwickelt.
Das ist interessant. Sie beschreiben das dann auch. Sich absolut gegenwärtig im Augenblick fühlen, heißt es an einer Stelle. Ohne Vergangenheit und Zukunft. Das hat ja mit Zeit anhalten zu tun. Ich fühlte mich erinnert an die großen Mystiker des Mittelalters, Unio Mystica, im Zustand des Einswerden mit allem. Das beschreiben die Mystiker ja auch so. Kommt das dem nahe?
Vielleicht, ja. Also für mich war das immer so, wenn ich in den Bergen bin, gibt es wirklich die Momente, wo man sich selbst vergisst und wo man nur noch auf den Weg achtet, aber wirklich nur den Weg der nächsten 100 Schritte. Praktisch alles andere vergisst und das sind sehr, sehr schöne Zustände. Und ich denke schon, dass die Naturmystik damit zu tun hat, ja.
Ein Gebäude sei erst fertig, wenn es zur Ruine zerfallen sei. Vielleicht galt dasselbe für den Menschen. Das denkt er, der Thomas. Was meint er damit?
Das ist Aldo Rossi, der große Architekt und Theoretiker. Ja, das ist komplex. Ich kann das nicht wirklich auf den Punkt bringen. Aber ich glaube, es ist schon so, dieses, wie soll ich sagen, von außen betrachtet könnte man ja sagen, jedes Leben ist unglücklich, weil jeder stirbt am Schluss. Aber das kann es ja nicht sein. Das Leben ist nicht unglücklich, das wissen wir aus Erfahrung. Natürlich sind wir gelegentlich unglücklich, aber das Leben als Ganzes hat eben eine Form und die Momente des Glücks sind darin verteilt. Und auch wenn es am Schluss auf den Tod rausläuft, wäre es zu pessimistisch zu sagen, das Leben sei was unglücklich ist. Es gibt eben diese Form beim Haus des Bauens und Zerfallens und beim Menschen des Geborenwerdens und Sterbens. Und diese Form als Ganzes ist irgendwie, darin liegt vielleicht die Schönheit und die Fertigkeit auch.
Diese großen Fragen tauchen in Ihrem Roman auch auf. Also auch diese große Frage, die damit zusammenhängt, wenn wir alle am Ende sterben müssen, weshalb das alles? Auch das formulieren Sie so. Das ist wirklich in einem jetzt allumfassenden Sinn gemeint, als große Frage, die jeden dann und wann auch durchschüttelt. Weshalb und warum tue und mache ich das alles? Das ist auch das, was Thomas beschäftigt.
Ich glaube schon, und das kommt eigentlich auch immer wieder vor in meinen Texten. Es hat einmal in der Erzählung Deep Furrows in Fremden Gärten, da sagt einer, ihr müsst die Frage stellen beim Singen, es geht um Singen, die Frage stellen und die Antwort geben, es ist dasselbe. Also die Frage ist eigentlich die Antwort. Oder man könnte in Bezug aufs Leben sagen, das Leben ist die Antwort auf die Frage, die das Leben stellt.
Was bei Ihrem Roman auch immer eine Rolle spielt, ist natürlich, dass Sie immer sich am Rande des Reflexes befinden, mit 2, 3 Sätzen alles erklären zu können. Da ist man dann versucht zu sagen, dieser Thomas, dieser rücksichtslose Vollidiot verlässt einfach so seine liebe Familie. Aber das sagt ja nicht einmal seine Frau, weil es so auch nicht stimmt. Mhm. Also diese Fragen tauchen auf, aber die stimmen alle nicht so ganz, oder?
Sie hat zu dem Impuls mal, das übel zu nehmen oder weiß halt auch, das wird jeder machen und das ist so das Naheliegendste. Das sagt, es ist eine Sauerei, dass er seine Familie verlässt, aber sie gibt sich damit nicht zufrieden, sondern liebt ihn halt weiter. Und ich habe es mal verglichen mit einem Menschen, der stirbt, da ist es ja auch so, der ist zwar weg, aber er ist trotzdem noch irgendwie da. Und ihr geht es, glaube ich, ganz ähnlich. Ihre Liebe geht nicht weg, nur weil der Thomas weg ist.
Also sie lässt sich von den Vorwürfen nicht auffressen oder hält sich an den Vorwürfen so fest, dass es ihre ganze Identität ausfüllt, sondern sie geht darüber hinaus, diese Astrid. Trotzdem erscheint Thomas mir manchmal etwas spiritueller als Astrid. Die scheint ganz und gar durchsäkularisiert zu sein. Religion jedenfalls hilft ihr nicht. Einmal kommt diese Szene, wo sie Jesus am Kreuz anblickt und sagt, das ist ja auch nichts weiter als ein bisschen Holz und ein bisschen Metall und sonst ist da nichts. Sie sucht ihn, sie hat nur das eine Ziel, ihn zu finden, auf ihn zu warten. Das Warten spielt für sie die größte Rolle, oder?
Ja, aber da hat sie ja auch fast was Religiöses. Diese im Grunde bedingungslose Liebe, auch wenn dieser Mensch weg ist. Ich meine, die Liebe zu Gott ist ja, wenn man sie empfindet, auch eine Liebe zu einem Abwesenden, würde ich jetzt als Atheist sagen. Aber man hält trotzdem dran fest. Also man kriegt nichts zurück, so direkt. Das ist bei ihr ganz ähnlich. Und sie glaubt in gewissem Sinn zwar vielleicht nicht an Gott, aber sie glaubt an diesen Thomas. Und das ist dann auch fast eine religiöse Haltung.
Das sagen Sie jetzt so hart. Als Atheist würde ich das auch sagen.
Ja, Atheist ist ein zu großes Wort. Ja. Nein, ich bin nicht wirklich ein Atheist.
Ich stelle in Ihrem Roman, auch in diesem Roman, so eine Suchbewegung doch immer wieder fest. Wenn man sich so hart als Atheist bezeichnen würde, hätte man ja mit dieser Suchbewegung eigentlich abgeschlossen.
Ja, ja. Ach, ich habe mit den Fragen der Religion habe ich kein Problem, nur mit den Antworten oft.
Und dann spielen Sie, dann geht es ja weiter, dann spielen Sie am Ende der Geschichte ja mit den Möglichkeiten der Literatur auch. So viel können wir vielleicht verraten. Thomas verschwindet natürlich, er stürzt im Gebirge ab, er stirbt und er stirbt nicht. Er ist tot und er lebt weiter, er bleibt verschwunden und er kehrt zurück. Ist das auch ein literarisches Spielen mit dem schönen Konjunktiv? Er könnte so und so ausgehen, zugleich auch ganz anders, so wie das eben mit Geschichten ist, oder?
Ja, zum einen sind es einfach die Möglichkeiten der Literatur, dass nicht alles eindeutig sein muss, dass Dinge geschehen können. Und zum anderen ist es eben wirklich für mich auch dieses Gefühl gewesen, wenn einer geht. Das Buch ist ja meinem spanischen Verleger gewidmet, der gestorben ist. Ich habe ihn kurz vorher getroffen, er wusste, dass er stirbt und ich habe ihm von dem Buch erzählt. Und im Grunde ist es auch eben vielleicht wirklich ein Buch übers Sterben und übers Dableiben, nachdem man gestorben ist. Dieser Mann ist immer noch bei mir. Ich meine, ich denke oft an ihn. Ich weiß, was er sagen würde in einer bestimmten Situation. Der ist nicht einfach weg, nur weil er tot ist. Und das ist bei Thomas vielleicht ganz ähnlich.
Aber wenn jemand tot ist, ist er noch da in den Erinnerungen, aber die verdunsten mehr und mehr. Also dann ist man doch irgendwann ganz weg.
Das ist die Angst, aber ich weiß gar nicht, ob das so ist. Mein Vater ist vor 19 Jahren gestorben. Der ist in vielen Momenten ist mir der noch so nah, wie als er gelebt hat. Das geht, in mir geht das nicht weg. Wenn ich irgendwann sterbe, dann ist es natürlich weg.
Tröstet das einen oder macht einen das traurig?
Ich glaube schon, dass es ein Trost ist. Es ist beides, glaube ich.
Köln kommt in Ihrem Roman auch vor. Da ist diese Kapelle in den Bergen an einem Scheideweg. Was ist das für eine Kapelle? Gibt es die wirklich?
Die gibt es wirklich, ja, ja, die habe ich schon damals. Mein allererstes Buch war ja nicht ein Roman, sondern ein Fotoband über das Gotthardgebiet. Und da gibt es wirklich diese Kapelle, wo am Gotthardpass eigentlich, wo es heißt, wohin, wo willst du hinreisen, da nach Süden oder nach Norden oder nach Westen. Und da kommt dann eben Köln vor, das heilige Köln.
Heilige Köln oder eben ins heilige Rom zu gehen. Nicht? Mhm. Das ist da oben markiert dann. Gibt es das, dieses Hochgefühl des Unterwegsseins? Wir sind nur Wanderer auf Erden, dieses Motiv. Das ist ja auch ein religiöses Motiv wiederum.
Ja, also ich kenne das auf jeden Fall. Das kennt vielleicht nicht jeder, aber diese Freude am Unterwegssein, ja. Gut, man kann sagen, man ist immer unterwegs im Leben, aber schon auch das richtig des Sich-Bewegens, des Wanderns. Ich mache auch ganz gerne so Wanderungen, die über mehrere Tage gehen. Ich habe die Wanderung von Thomas auch nachgemacht. Und das ist schon toll, dieses einfach losgehen und an jeder Wegkreuzung zu entscheiden, gehe ich links oder gehe ich rechts. Das ist was Tolles.
Gibt es das, kein Ziel zu haben?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Das Ziel ist dann eben immer nur links oder rechts. Oder vielleicht, es gibt eine Kafka-Geschichte, die heißt Weg von hier, das ist mein Ziel. Vielleicht ist das ja das Ziel. Also etwas, was hinter einem liegt. Also es ist dann eben kein Ziel, aber es ist das, wo man eben weg will.
Und was ist dann der Sinn, wenn man kein Ziel hat, der Sinn besteht dann in dem Augenblick des Unterwegsseins zu wandern. Und das hat ja auch was Tolles. Also man kann größenwahnsinnig darüber werden, dass man so viele Möglichkeiten hat, an jeder Weggabelung neu zu entscheiden. Mhm. Aber irgendwann entscheidet man dann doch, oder?
Ja, ich bin wieder an einem Roman dran und da sagt eine Frau, ich mag es nicht zurückzugehen. Und das habe ich auch, dieses Gefühl, wenn ich wandern will und ich merke, ich habe den falschen Weg genommen. Das Allerschlimmste ist, umzudrehen und wieder zurückzugehen. Also ich gehe dann lieber, mache ich einen weiten Umweg, aber ich will nicht zurück. Dieses immer vorwärts gehen, das ist, hat
aber
was.
Da gibt es aber auch nicht die Angst, dass man immer im Kreis laufen könnte?
Ich glaube nicht, die Welt ist schon groß. Mein Sohn sagt immer, die Welt ist so klein, weil man überall mit dem Flugzeug hinfliegen kann. Aber bei diesen Wanderungen habe ich gemerkt, die Welt ist sehr, sehr groß. Nur schon die Schweiz ist sehr, sehr groß.
Das ist auch schön in Ihrem Roman. Man bekommt direkt wieder Lust zu wandern, wenn man das liest, oder?
Ja, es sind auch schöne Gegenden. Es sind gar nicht jetzt Wandergebiete, aber es gibt überall Wege. Und gerade wenn man so die Wege auch verlässt und mal durchs Gelände geht, dann gibt es eigentlich überall ganz, ganz tolle Orte.
Er übernachtet mal in einer verlassenen Alp oder auf einem Heuschober. Gibt's das? Kann man das einfach so machen? Ja. Haben Sie das gemacht?
Ja, habe ich gemacht. Auch auf einer Wiese irgendwo, das geht. Ich habe im Gegensatz zu ihm einen Schlafsack dabei gehabt. Da gibt es viele, viele Hütten, die irgendwie verlassen sind. Da kann man sich einnisten, Heuschober, das ist kein Problem.
Nun ist Ihr Roman, weiß Gott, keine Aufforderung aufzustehen und jetzt fortzugehen. Ja, vielleicht doch, zumindest in Gedanken das zu tun und sich zu fragen, weshalb das alles?
Ja, vielleicht schon. Ich würde niemandem natürlich raten, seine Familie zu verlassen. Das sollte man wirklich nicht tun. Aber natürlich vielleicht einfach ja mal drüber nachzudenken, was mache ich da eigentlich und wo geht's hin? Und sich vielleicht auch im Alltag diese Freiheiten zu nehmen. Mal, man kann ja auch mal ein Wochenende wandern gehen oder mit der Familie was machen. Oder einfach nur schon sich fragen, soll ich immer den gleichen Weg zur Arbeit gehen oder kann ich nicht mal einen anderen Weg nehmen?
Und Sie müssen Ihre Familie gar nicht verlassen, um sich das zu fragen. Sie können ganz einfach das Buch von Peter Stamm lesen. Das ist Anregung genug. Vielen Dank, Peter Stamm. Weit über das Land, so heißt sein neuer Roman. Was möchte ich sagen? Auch ein Buch, das die Spiritualität und hohe Kunst des Unterwegsseins mit all seinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, mit allen Freuden und Qualen preist. Das Buch ist im Verlag S. Fischer erschienen. Es hat 223 Seiten und es kostet 20 Euro. Dankeschön.